Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die aktuelle Corona-Lage wird uns heute Morgen beschäftigen. Wir schauen in den Norden, nach Island, wo mit den Touristen auch das Virus zurückkommt. Wir blicken auch in den Süden und fragen, wie die Situation im spanisch-französischen Grenzbereich aussieht, nach den vielen Neuinfektionen in Katalonien, Aragon und Navarra. Wir besuchen zum Schluss Genua. Heute wird die neue Brücke eingeweiht. Sie steht auch für ein neues Italien. Island galt bislang als eines der Länder, das die Corona-Krise sehr gut gemeistert hat. Auf der Insel im Nordatlantik gab es insgesamt 1.907 nachgewiesene Covid-19-Infektionen und nur 10 Todesfälle. Im letzten Monat wurde überhaupt keine Neuinfektion mehr gemeldet. Das Virus verlor seinen Schrecken und viele Isländer haben auch die Vorzüge der Corona-Krise gesehen. Denn in der Zeit der Abgeschiedenheit konnten sie ihr Land wieder für sich entdecken, an Orte zurückkehren, die sonst von Touristen beherrscht bzw. überrannt werden. Doch mit den Lockerungen kamen auch die Touristen zurück und mit ihnen Corona. Jessica Sturmberg berichtet aus Island.
Am Wochenende war Verslunarmannahelgi, eigentlich das große Reisewochenende, an dem die Isländer aufs Land fahren und feiern. Das größte Festival findet traditionell auf den Vestmannaeinseln statt. In diesem Jahr war ohnehin schon alles eine Nummer kleiner geplant, doch mit den neuen Covid-Fällen wird alles zurückgenommen. Es dürfen nur noch maximal 100 Menschen zusammenkommen und dabei müssen 2 Meter Abstand gehalten werden. Feiern ist so unmöglich geworden. Es ist das erste Mal seit 105 Jahren, dass dieses Fest nun gar nicht stattfindet. Nachdem es wochenlang nur einzelne Fälle und fast einen Monat lang gar keinen Corona-Fall mehr im Land gab, war das Virus auch aus den Köpfen verschwunden und tauchte nur noch in den Auslandsnachrichten auf. Die Insellage und Abgeschiedenheit hoch im Norden vermittelte nicht nur ein Gefühl von Sicherheit. Zudem haben die Isländer durch Corona auch ihre Insel zurückbekommen. Nun können sie in Ruhe in der Natur wandern, Orte besuchen, die ihnen wichtig sind, aber die in den letzten Jahren vom Massentourismus vereinnahmt worden waren. Wie den Nationalpark Thingvellir, wo ein junges Pärchen die Abendsonne genießt.
Ja, er war halt hier. Was ist denn?
Es ist 9:30 am Abend und es ist keiner hier. Das ist so toll. Sonst stehen hier 10 Busse zu der Uhrzeit und jetzt kann ich das hier genießen.
Viele Isländer erkunden in diesem Jahr ihr eigenes Land und stellen fest, wie viel sich verändert hat. Eine Árnason war jahrelang nicht mehr am Thingvellir und auch nicht am populären Wasserfall Gullfoss. Zu viele Menschen, zu viel Rummel, fand er. Und jetzt ist er erstaunt, was er hier alles sieht.
Es ist so viel Asphalt, so viele Parkplätze, Verkaufsläden. Riesengroße Verkaufsläden. Das ist unglaublich. Da wohnt doch keiner und da sind Verkaufsläden. Aber wenn da eben 10, 20, 30 Busse mit Touristen kommen, die isländische Waren kaufen wollen, dann ist es eben so.
Nur, dass die in diesem Jahr so nicht kommen und das Geld nun im Haushalt fehlt. Der Tourismus war in den letzten Jahren zur größten Einnahmequelle geworden, hatte die Fisch- und Energiewirtschaft überholt. Um die finanziellen Ausfälle zumindest etwas aufzufangen, bezuschusst die Regierung Inlandsreisen mit einem kleinen Reisegutschein. Hotels locken mit Sommerpaketen, Wohnwagen waren ausverkauft. Aber die Reisezeit klingt bei den Isländern mit dem Verslunarmannahelgi-Wochenende aus. Die Hoffnung war groß, dass die zuletzt wieder ins Land kommenden ausländischen Touristen den Spätsommer zumindest etwas retten. Aber viele Gäste fühlten sich angesichts der guten Corona-Lage in Island schon zu sicher, findet Carlos, Wirt im Restaurant Jürgensen in Reykjaviks Innenstadt. Noch ohne ihr Testergebnis zu kennen, saßen sie schon bei ihm im Restaurant und wollten bestellen, erzählt er.
Du weißt nicht, wo sie gewesen sind. Sie sollten Masken tragen und in ihrem Hotel bleiben, bis sie wissen, sind sie infiziert, ja oder nein.
Inzwischen waren es aber schon wieder so viele Touristen, dass mit der täglichen Testkapazität von rund 2000 nicht mehr alle am Flughafen getestet werden konnten. Die Regierung beschloss vor 2 Wochen, Reisende aus Deutschland, Dänemark, Finnland und Norwegen von den obligatorischen Tests auszunehmen. Doch das wird jetzt alles wieder zurückgenommen, Tests und Testkapazitäten erhöht. Die Unsicherheit ist wieder da. Covid-19 bestimmt wieder die Nachrichten.
Landlæknir vill herða sóttvarnareglur vegna fjölgunar koronavírussmita.
Vor 1,5 Wochen waren es 2, momentan sind es 58 Infizierte. Und was dem Chefepidemiologen Thorvur Gunnarsson Sorgen bereitet, es ist noch nicht herausgefunden, wo das Virus genau herkommt. Bei 2 Isländern, die keinerlei Verbindung zueinander hatten, ist der gleiche Virenstamm gefunden worden. Und dieser ist außerdem noch nicht in der weltweiten Datenbank erfasst. Humangenetiker Kauri Stefánsson schließt daraus, dass dieses Virus aus einem Land kommen muss, in dem nicht viel getestet und entsprechend auch nicht entschlüsselt wird. Er drängt nun darauf, jetzt noch mehr Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Erst einmal hofft die Regierung mit den jetzigen Verschärfungen, die weitere Verbreitung von Covid-19 eindämmen zu können. Und viele Isländer hoffen, dass dieser Sommer auch ein Anstoß ist, den Tourismus in Zukunft anders zu organisieren und wieder verstärkt auf den Naturschutz zu achten.
Island zwischen Tourismus und Corona-Sorgen. Jessica Sturmberg berichtete für uns aus dem Norden Atlantiks. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen in einigen Regionen und Städten Europas wieder stark an. Die EU-Kommission warnte aber ihre Mitgliedsländer davor, auf lokale Corona-Ausbrüche mit pauschalen Restriktionen zu reagieren. Soll heißen, nicht ganz Spanien zu meiden, wenn Aragon, Navarra und Katalonien Corona-Hotspots sind. Großbritannien verhängte eine Quarantäne für Touristen aus ganz Spanien. Das Auswärtige Amt in Berlin spricht nur eine Reisewarnung für diese 3 Regionen aus. Doch die Sorge in Spanien gilt nicht nur den ausbleibenden Touristen und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Einbußen, sondern auch dem Grenzverkehr. Was, wenn Frankreich seine Grenzen vorübergehend schließt? An der Grenze selbst hat die Bevölkerung wohl mehr Vertrauen als die Regierung in Madrid, denn die historischen Bande zwischen den Nachbarstaaten dies und jenseits der Pyrenäen sind eng. Hans-Günter Kellner berichtet.
Silvia Carrasco ist in Frankreich geboren, als Tochter einer Französin und eines Spaniers. In beiden Ländern ist sie glücklich, betont sie. Kritik hat sie aber auch.
Pues los españoles no invitan nunca a su casa.
Die Spanier laden einen nie nach Hause ein. Die Franzosen organisieren hingegen oft Abendessen zu Hause. Das ist eine kulturelle Frage, aber diese französische Art, jemanden zu Hause zu empfangen, mag ich sehr. Naja, es ist schwer. Aber wenn die Spanier nicht so viel außer Haus essen würden, gäbe es auch nicht so viele Restaurants, fügt sie hinzu. Die kleinen Mentalitätsunterschiede stören das Verhältnis zwischen beiden Ländern nicht. Bei den Verhandlungen im Europäischen Rat über einen Wiederaufbaufonds im Zuge der Corona-Krise habe der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Interessen der Südeuropäer vertreten, lobte die spanische Presse. Auch die neuen Infektionsherde, insbesondere in grenznahen spanischen Regionen wie Katalonien, Navarra und Aragon, trübten das gute Verhältnis nicht, meint die französische Juristin Marie-José Goron.
España se sorprendió por las declaraciones del primer ministro.
Die Empfehlungen des französischen Ministerpräsidenten von Reisen nach Katalonien, Navarra und Aragon abzusehen haben in Spanien zwar erstaunt. Aber es sind ja keine echten Reisebeschränkungen, wie die Quarantänepflicht, die Großbritannien für Spanienrückkehrer verhängt hat. Und in Frankreich wird Spanien durchaus als Land wahrgenommen, das auf die Zunahme der Infektionen in Katalonien angemessen reagieren kann.
Rebrote in Catalunya.
Garon ist Vizedekan in der Masterprogramme an der ILO School in Madrid und beobachtet das Verhältnis beider Staaten seit 20 Jahren. Große Bedeutung misst sie der Ankündigung aus Madrid und Paris für eine doppelte Staatsbürgerschaft bei. Spanien hat solche Abkommen nur mit Staaten Lateinamerikas. Diese Vereinbarung erlaubt Franzosen, spanische Staatsbürger zu werden und Franzosen zu bleiben. Es ist das erste Abkommen dieser Art Spaniens mit einem europäischen Staat. Das hat eine große Symbolkraft für das tiefe Vertrauensverhältnis zwischen beiden Ländern. Es gibt aber auch Spannungen. Immer wieder blockieren französische Bauern Lastwagen mit spanischem Obst die Weiterfahrt, kippen Pfirsiche und Nektarinen auf die Straßen. Das prägte schon die Verhandlungen zum spanischen EU-Beitritt, erinnert sich die Juristin.
Cuando entro España en la Unión Europea,
als Spanien 1986 der Europäischen Union beitrat, war die Öffentlichkeit in Frankreich nicht unbedingt dafür. Den größten Widerstand gab es vor allem von den Landwirten, die die billigere Konkurrenz fürchteten. Ein wichtiger Wendepunkt war die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz bei der Terrorbekämpfung. Das war die Grundlage für das heutige Verhältnis. Lange galten die in Frankreich lebenden Mitglieder der baskischen Terrorgruppe ETA als politische Flüchtlinge. Das änderte sich 1992, als französische Einsatzkräfte in Südfrankreich erstmals die ETA-Führung festnahmen. Auch die wirtschaftlichen Verflechtungen sind enorm. Frankreich ist noch vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt in der EU und nach Deutschland auch der wichtigste Importeur. Aber auch die blutige gemeinsame Geschichte spielt noch gelegentlich eine Rolle. Mit der Besetzung Spaniens zwischen 1807 und 1814 durch Napoleon begann ein Krieg, der den spanischen Nationalismus bis heute prägt, klagt die Hispano-Französin Silvia Carrasco. Wie oft habe ich mir in Spanien anhören müssen, dass ich eine Gabacha bin? Oder das Wort Franchuta. Das ist schon ein bisschen beleidigend. Wie Franzosen die Deutschen manchmal auch noch als Bosch bezeichnen. Aber gut, eine solche Hassliebe ist zwischen Nachbarstaaten vielleicht auch normal.
Hans-Günther Kellner berichtete für uns aus dem spanisch-französischen Grenzbereich. Heute wird die Ponte Genova San Giorgio feierlich eingeweiht. Sie ersetzt die vorherige Brücke, die den Westen mit dem Osten Genuas verband und vor knapp 2 Jahren zusammenbrach. 43 Menschen stürzten mit ihr in den Tod. Die Hafenstadt an der ligurischen Küste stand unter Schock, steht es immer noch. Die Ermittlungen sind auch noch nicht abgeschlossen, aber die neue Brücke steht. Renzo Piano, Stararchitekt und Kind der Stadt, hat sie entworfen. Maximilian Sippenhauer hat sie für uns besucht.
Genua, Mitte Juli. Wie eine zarte Linie führt die neue, gut 1000 Meter lange Brücke über die Häuserschluchten des Polcevera-Tals. Während oben auf der Brücke letzte Arbeiten laufen, pflanzen unten im Schatten des Viadukts ein paar Arbeiter Bäume für einen Gedenkpark. Denn genau hier, zwischen den zwei 40 Meter hohen Betonpfeilern Nummer 12 und Nummer 13, ist die alte Brücke zusammengebrochen. Dort wartet Giorgio Rubiano. Für ihn ist es das erste Mal, dass er an den Ort kommt, an dem er 3 Familienmitglieder verloren hat. Das trifft mich sehr, weil es weh tut, weil es mich an den Tod erinnert. Vor 2 Jahren sind hier sein Bruder, dessen Frau und ihr 8-jähriger Sohn mit dem Auto in den Tod gestürzt. Am Tag des Unglücks war die Familie zum Essen verabredet. Als ich die Nachricht bekam, warteten wir gerade auf ihn. Er war später dran als normal. Dann schickte mir ein Freund Bilder von der eingestürzten Brücke, was vor wenigen Minuten passiert war. Und mir war sofort klar, die sind da dabei. Für jedes der 43 Opfer wird im Gedenkpark nun ein Baum gepflanzt. 43 unterschiedliche, verschieden wie die Opfer aus aller Welt. Robiano soll gleich 3 Bäume für seine toten Verwandten auswählen. Als Andenken und Mahnmal für eine der unnötigsten Katastrophen in der jüngeren Geschichte Italiens. Denn kurz nach dem Unglück kam heraus, dass die Betreiber wohl jahrelang Hinweise auf eine Einsturzgefahr ignoriert hatten. Das Unglück gilt deshalb vielen als ein Sinnbild für das, was in Italien schiefläuft. Nun soll alles besser werden. Für den Wiederaufbau der Autobahnbrücke rief die Politik die Parole Rinascimento aus, Wiedergeburt, als Zeichen des Aufbruchs an das Land und die ganze Welt. Dafür schufteten hier im Schichtbetrieb gut 1000 Arbeiter, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Selbst als während Corona alle anderen Baustellen des Landes stillstanden. Nur 10 Monate dauerte der Wiederaufbau, Rekord, koordiniert von Bauleiter Stefano Mosconi.
Hier haben wir wirklich auch am Weihnachten, in Ostertag immer gearbeitet. Keine Feiertage, kein Stopp. Das war Wahnsinn. Aber wir alle haben so beschlossen, dieses Jahr ist Brückenjahr.
Nun, am Ende dieses Brückenjahres, sagt Mosconi, sei er wahnsinnig erschöpft, aber auch stolz. Besonders auf die strahlend weiße, leicht gewölbte Unterseite der Brücke. Entworfen hat sie Star-Architekt Renzo Piano. Sie soll an den simplen Rumpf eines genuesischen Fischerbootes erinnern und damit an ehrliche, vertrauenswürdige Arbeit. Bei diesem Wiederaufbau mitgearbeitet zu haben, sei eine besondere Ehre gewesen, meint Mosconi. Aber feiern möchten er und seine Kollegen hier nicht.
Wir finden alle, dass es kann ein bisschen Missverständnis kommen, falls wir hier ein Feier machen. Okay, wir haben etwas Tolles gemacht, aber zuerst ist etwas ganz schlimm passiert.
Selbst jetzt. Kurz vor der Einweihung ist das Land uneins in der Frage, ob Italien wirklich an dieser Tragödie gewachsen ist. Noch immer fehlt ein Urteil gegen die Schuldigen. Die Konzessionsvergabe löste zwischenzeitlich eine veritable Regierungskrise aus. Dennoch, viele schwärmen vom Modell Genua. Hier zeige sich, dass Italien noch in der Lage sei, Großprojekte zu stemmen. Weniger Bürokratie, mehr Verantwortung bei einzelnen Personen. Im Fall der Genua-Brücke lag die vor allem bei einer, dem Bürgermeister der Stadt, Marco Bucci. Der Kernpunkt ist doch, wenn es sich um eine schwierige Situation handelt, dann krempeln hier alle die Ärmel hoch und arbeiten zusammen. Ein Arbeitsklima, das dann auch entsprechende Ergebnisse liefert. Das müsste aber der Normalfall sein, nicht die Ausnahme. Am 3. August wird die San Giorgio-Brücke eingeweiht. Ursprünglich war ein pompöser Staatsakt geplant, nun soll es eine schlichte Zeremonie werden, aus Respekt gegenüber den Opfern. Menschen wie Giorgio Robiano. Hat er mittlerweile die passenden Gedenkbäume für seine 3 Verwandten gefunden? Mir gefällt die Idee und es wird auch schon umgesetzt, aber ich bin noch nicht so weit. Mir fehlt noch die Ruhe, um zu sagen, okay, das ist der Baum für Samuele, das der für Roberto, für Ercilia. Vom Rinascimento, der Wiedergeburt, will er nicht sprechen. Denn verarbeitet ist das Trauma in Genua noch längst nicht. Ein Vorbild sei die neue Brücke ohnehin nur dann, wenn es keine Katastrophe braucht, damit das Land so über sich hinaus wächst.
Heute wird die neue Brücke von Genua eingeweiht, Maximilian Sippenhauer berichtete. Im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Andreas Mein mit der Sendung Tag für Tag. Die Verzwergung der Großkirchen zur Zukunft des Christentums in Deutschland ist eines seiner Themen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Musik